Ich würde gerne vor der Predigt auch noch mal mit uns beten. Ja, Jesus, du hast das Kreuz gewählt, uns zum Heil. Und wir wollen diese Texte lesen, die uns davon berichten. Und wir bitten dich, hilf du da jetzt bei allem Reden und Hören. Und ja, schenk du Kraft dafür, am Nachmittag auch. Und dass du in uns wirkst, was dir gefällt. Und dass wir uns ja unter dein Wort stellen und wir offen sind für das, was du uns zu sagen hast. Danke, dass wir auch darum bitten dürfen und dass du ja gerne gibst. Amen. Wir haben uns hier sonntags in den letzten Wochen in einer Predigtreihe immer wieder mit Texten beschäftigt, wo es darum geht, was ist der Mensch? Und eigentlich haben wir das seit Weihnachten gemacht, seit Jesus Mensch geworden ist. Und zwar ist er mit einem ganz konkreten Plan Mensch geworden. Und mit all dem, was wir seitdem hatten in dieser Predigtreihe, kommen wir jetzt heute wieder explizit zu Jesus. Und wir sehen heute Jesus, der perfekte Mensch. Er wird abgelehnt. Jesus, der perfekte Mensch, wird abgelehnt. Was machen wir damit? Und dazu schauen wir ans Ende von dem, was uns einer seiner Schüler über ihn berichtet, im Johannesevangelium, in den Kapiteln 18 und 19. Wir steigen da mittendrin ein. Jesus war geboren, hat gelebt. Und jetzt steigen wir mittendrin ein in Johannes 18. Jesus war verhaftet worden und jetzt wird er verhört. Der jüdische Hohe Rat will Jesus ordnungsgemäß verurteilen, ihn nicht einfach hintenrum töten. Er hat sich mit ihnen angelegt, sie verärgert. Und alle sollen es jetzt nachvollziehen können. Wenn der Hohe Rat etwas feststellt, dass Jesus was falsch gemacht hat, dann muss es eine saubere Sache gewesen sein. Das Urteil des jüdischen Hohen Rates, das hat Gewicht. Und so sucht der Hohe Rat nach einem möglichst klaren und möglichst ausreichenden großen Fehlverhalten von Jesus. Der Hohe Priester nun, der Teil des Hohen Rates war, nun fragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe öffentlich zu der Welt geredet. Ich habe alle Zeit in der Synagoge und in dem Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen, und im Verborgenen habe ich nichts geredet. Was fragst du mich? Frage die, welche gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, diese wissen, was ich gesagt habe. Als er aber dies sagte, gab einer der Diener, der dabei stand, Jesus einen Schlag ins Gesicht und sagte: Antwortest du so dem Hohenpriester? Jesus antwortete ihm: Wenn ich schlecht geredet habe, so gib Zeugnis von dem Schlechten. Wenn aber recht, was schlägst du mich? Der Hohe Rat denkt hier, irgendwas muss es bei seiner Lehre geben, dass wir so deuten können, dass es ein klares Verbrechen ist. Jesus sagt: Naja, jeder weiß, was ich gelehrt habe. Und dazu stehe ich auch. Ihr werdet hier auch nichts Neues erfahren. Das findet einer von den Dienern gar nicht lustig, ganz schön frech, und schlägt Jesus einfach. Und Jesus, eben geschlagen, keine Verbitterung, kein beleidigter Rückzug. Er wendet sich dem Diener zu und argumentiert sachlich, aber ernst weiter. Hast du einen Grund, dass du mich schlägst? Sie schicken ihn dann zu Pilatus. Nur Pilatus als römischer Statthalter kann ein Todesurteil verhängen. Pilatus fragt: Und für was klagt ihr Jesus an? Vers 30. Sie antworteten und sprachen zu ihm: Wenn dieser nicht ein Übeltäter wäre, würden wir ihn dir nicht überliefert haben. Also sie können eigentlich nichts nennen, sondern probieren es einfach über die jetzt hinterfragt nicht so viel Schiene. Also muss Pilato selbst noch mal ran. Irgendwie hat er mitbekommen, dass es darum geht, dass Jesus beansprucht, König der Juden oder was Ähnliches zu sein. Pilatus ging nun wieder hinein in das Prätorium und rief Jesus und sprach zu ihm: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Sagst du dies von dir selbst aus oder haben dir andere von mir gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich etwa ein Jude? Deine Nation und die hohen Priester haben dich mir überliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm: Also bist du doch ein König. Jesus antwortete: Du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Ja, Jesus ist ein König, aber so ganz anders als alle anderen Könige. Sein Reich ist nicht von dieser Welt. Er kämpft nicht mit einer Armee, nicht mit Schwertern und nicht mit Gewalt. In dem Sinne ist Jesus kein bisschen gefährlich. Womit kämpft Jesus? Er kämpft mit der Wahrheit. Er ist der König der Wahrheit. Und das macht ihn gefährlich. Davon fühlen sich alle bedroht und so sehr herausgefordert. Ist es falsch, die Wahrheit zu sagen? Nein. Ist es falsch, die Wahrheit zu sagen, aber sich selbst nicht nach der Wahrheit zu richten? Ich würde sagen, ja. Man kann anderen die Wahrheit um die Ohren schlagen, ohne bereit zu sein, mal zu schauen, ob man diese Wahrheit selbst beherzigt. Wenn Jesus die Wahrheit sagt, dann lebt er selbst immer auch nach dieser Wahrheit. Und Jesus verletzt andere nicht durch die Art und Weise, wie er die Wahrheit sagt. Menschen fühlen sich von ihm bedroht und auch verletzt, damals und auch heute. Auch ich manchmal, weil wir Menschen die Wahrheit nicht anerkennen wollen. Aber Jesus ist nicht das Problem. Jesus sagt hier auch Pilatus die Wahrheit und er steht dafür mit seiner ganzen Person. Bei Pilatus löst das Fragen und irgendwie so eine Unklarheit aus, aber eine Schuld sieht er nicht bei Jesus. Vers 38, Pilatus spricht zu ihm: Was ist Wahrheit? Und als er dies gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und spricht zu ihnen: Ich finde keinerlei Schuld an ihm. Keinerlei Schuld findet Pilatus an Jesus. Und das sehen wir auch hier. Jesus selbst in dieser Drucksituation, er lässt sich nicht zu Schulden kommen. Wo ist da ein Fehlverhalten? Er ist den Menschen gegenüber klar, aber nicht herablassend. Weder bei Pilatus noch bei dem Hohen Rat. Und keiner von beiden, weder die jüdische noch die römische Gerichtsbarkeit, finden etwas, was Jesus falsch gemacht hat. Jesus, wir sehen es hier angedeutet, er ist ein vollkommener Mensch. Er ist der perfekte Mensch. Er lebt, wie jeder von uns hätte leben sollen. Er spricht die Wahrheit und schätzt dabei die Menschen um sich herum, aber immer. Und selbst wenn sie ihm Böses tun, wie der Diener, der ihn geschlagen hat. Und wenn wir mit dem, was wir hier angedeutet sehen, nochmal zurückdenken an die letzten Wochen, was wir da hatten. Was bedeutet es, Mensch zu sein? Und wir dann nochmal überlegen, wo kommt das bei Jesus in seinem Leben vor, mit den Texten, die wir kennen? Wo sticht es da besonders raus, dass Jesus das Menschsein perfekt gelebt hat? Zum Beispiel, der Mensch ein Heimatvertriebener. Der Mensch ist an sich dazu geschaffen, in guter Schöpfung zu leben. Aber er hat in dieser gefallenen Welt nicht sein eigentliches Zuhause, seit dem Sündenfall. Und Jesus hat so gelebt. Er hat gesagt, ich, der Menschensohn, habe nichts, wo ich mein Haupt hinlege. Die Füchse haben Höhlen, die Vögel haben Nester, ich habe nichts davon. Und trotzdem konnte Jesus Feste feiern. Er konnte Wasser zu Wein machen und dabei immer anderen Heimat vorleben, ihnen Heimat bescheren, sie mit reinnehmen in sowas wie gemeinsame Mahlzeiten und Ausgestoßenen wie Familie behandeln. Oder wenn wir schauen, wie er auf diese Notsituation, die er erlebt hat, oder auch auf andere Nöte oder auch diese Böswilligkeit, die ihm entgegengebracht wurde, wie er da reagiert hat. Und das auch unter dem Aspekt, den wir eben auch hatten, dass auch Jesus Körper und Seele hat. Er hat diese Sachen körperlich gespürt, die er als Mensch erlebt hat. Verletzungen, Müdigkeit, Hunger. Aber er hat nie gemurrt, sondern weiter gedient, auch wenn es anstrengend war. Er hat natürlich auch seinen Körper versorgt mit Schlaf, mit Essen, aber auch nie so, dass es für ihn zu einem Götzen wurde. Und dann sehen wir auch das immer wieder im Leben Jesu, was eben auch als die absolute Grundlage das Menschsein definiert. Die Bezogenheit auf Gott und aus Gott heraus leben. Das hat Jesus gemacht. Die Beziehung zum Vater gepflegt, gebetet, auch wenn Leute immer noch mehr von ihm wollten. Es ging ihm grundsätzlich um die Ehre des Vaters. Seinen Willen wollte er tun. Ihn anbeten, ihn lieben, mit ihm Gemeinschaft haben. Selbst da, wo ihm der Teufel angeboten hat, du kriegst alles wieder, wo ich wüte. Du kriegst alles wieder. Bete mich an und du kriegst es. Und Jesus wollte an sich, was der Satan ihm anbietet. Aber noch mehr ging es ihm um die Ehre des Vaters. Jesus, der perfekte Mensch. Und es geht mir dabei nicht nur darum zu zeigen, dass Jesus sündlos ist. Das sehen wir darin auch, absolut, er war sündlos. Aber wir sehen auch, Menschsein an sich ist gut. Nicht das Menschsein ist das Problem, sondern wie wir Menschen Menschsein leben. Aber das Menschsein an sich ist gut. Gott hat sich was dabei gedacht und gute Ordnungen dazu gegeben. Und Jesus zeigt, wie das aussieht. Jesus zeigt, wie gut Menschsein ist. Wie gut Menschsein sein kann. Und es ist so bewundernswert, wie Jesus als Mensch gelebt hat. Die Evangelien zu lesen und dabei zu überlegen, Jesus war ein Mensch aus Fleisch und Blut. Er war genauso herausgefordert, wie wir auf all die schwierigen Dinge mit Sünde zu reagieren. Er tat es nicht. Nie. Und er hat genauso andere Menschen vor sich gehabt, bei denen es auch für ihn darum ging, auch den sollst du lieben. Und er tat es. Immer. Wie Jesus als Mensch gelebt hat, ist absolut bewundernswert. Aber es soll gleichzeitig einladend sein. Also so wie Jesus als Mensch gelebt hat, das hat er gemacht, um uns anzuspornen und uns zu zeigen, so geht es richtig. Nahmt es mir nach. Werdet wie ich. Lernt von mir. Werdet meine Jünger, meine Schüler. Kommt, folgt mir nach. Und dann gibt es in anderen Dingen, in anderen Bereichen Dinge, bei denen ist es auch so, die sind bewundernswert und sie sind einladend, sie nachzumachen, nachzuahmen. Bei mir zum Beispiel, wenn jemand handwerklich irgendwas baut, finde ich das sehr bewundernswert und finde es auch sehr einladend, das nachzumachen. Ich denke, doch, das müsste ich auch mal probieren oder zumindest langsam versuchen, es zu lernen. Und dann gibt es aber andere Dinge, die finde ich nur bewundernswert. Aber kein bisschen einladen, sie nachzuahmen. Zum Beispiel Extremsport. Wenn jemand auf Ski so einen Abhang hinunterfährt oder jemand ohne Sicherheitsseil so eine Felswand hochklettert. Und sowas machen Menschen. Und das finde ich auch bewundernswert, aber es lädt mich kein bisschen ein, das nachzumachen. Vielleicht liegt das... Bitte? Du hast das gemacht. Ski oder die Felswand? Ski gefahren? Alles. Ja. Ich würde mich das nicht trauen. Mir ist es zu waghalsig. Lädt mich nicht ein, nachzumachen. Und vielleicht liegt es auch daran, dass es einfach unerreichbar scheint zu lernen. Man kann ja ein bisschen Ski fahren, aber so eine Piste, ein bisschen klettern kann man auch, aber ohne Seil. Es ist zu waghalsig und zu riskant. Und wenn wir jetzt Jesu Leben schauen, es ist absolut bewundernswert. Und dann können wir uns die Frage stellen, lasse ich mich davon auch einladen, es nachzumachen, es nachzuahmen? Und auch bei ihm scheint es uns manchmal unerreichbar zu lernen. Oder auch zu waghalsig. Zu viel, was passieren könnte, wenn wir Jesus wirklich radikal folgen. Aber Jesu Leben ist als Einladung gemeint. Und ja, wir werden es nie erreichen. Und ja, die Schule Jesu ist auch anstrengend. Und trotzdem ist es wie ein Handwerk. Ich lerne Schritt für Schritt. Und was ich tue, entspricht immer mehr der Vorlage. Irgendwann muss ich damit anfangen, nicht nur zu bewundern, sondern es auch selbst tun zu wollen und dann auch selbst zu tun. Und indem ich den Meister beobachte, ich auf ihn höre und bei dem Versuch, richtig Mensch zu sein, ich in der Nachfolge, ich mehr lerne, richtig Mensch zu sein. Deshalb bewundere Jesus und lass dich auch davon einladen, es ihm nachzumachen. Lass dich nicht von der Perfektion abschrecken oder von dem, was es kostet. Folge ihm nach. Eifere ihm nach. Es ist ein Leben, wie du es als Mensch leben sollst. Und wir werden gleich noch sehen, Jesus ist dabei so unfassbar geduldig und gnädig mit uns. Denn was wir bei dem Versuch, ihm zu folgen, feststellen, ist, wir scheitern. Wir scheitern, wir sind ihm nicht gewachsen. Und dieses ihm nicht gewachsen sein kann sich unterschiedlich zeigen. Es bedeutet aber immer in irgendeiner Weise, Jesus abzulehnen. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, Jesus, der abgelehnte Mensch. Und da gab es zum Beispiel Petrus. Petrus, ein Jünger von Jesus, hat ganz viel davon mitbekommen, wie Jesus Menschsein perfekt gelebt hat. Und er selbst hat auch schon einiges gelernt, aber dann, sein Meister wird verhaftet. Und was sagt er dann, als er gefragt wird, ob er ihn kennt? Ich kenne diesen Menschen nicht. Petrus war anderes wichtiger, seine Sicherheit, was andere über ihn denken oder seine Bequemlichkeit. Ich kenne diesen Menschen nicht, diesen perfekten Menschen. Und so wird Jesus selbst von seinen engsten Vertrauten abgelehnt. Anderes war ihnen wichtiger, als Jesus auf seinem Weg des perfekten Menschseins zu folgen. Ein weiterer Kandidat ist Pilatus. Pilatus hatte keine Schuld an Jesus gefunden. Und dann will er ihn eigentlich freilassen, aber die Juden sagen, gib uns Barabbas, einen anderen Verbrecher. Und dann geht es weiter in Kapitel 19 und da lesen wir noch mehr von Pilatus und dann auch von der versammelten Volksmenge. Erst Johannes 19. Dann nahm nun Pilatus Jesus und ließ ihn geiseln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und warfen ihm ein Purpurgewand um. Und sie kamen zu ihm und sagten, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie gaben ihm Schläge ins Gesicht. Und Pilatus ging wieder hinaus und spricht zu ihnen, siehe, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr wisst, dass ich keinerlei Schuld an ihm finde. Jesus nun ging hinaus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und er spricht zu ihnen, siehe, der Mensch. Pilatus hoffte wohl, dass die versammelten Juden zufrieden sind, wenn Jesus einmal ordentlich gedemütigt und misshandelt wird. Er führt Jesus raus und was sagt er? Seht, der Mensch. Was sah man dort? Man sah dort den Mensch Jesus, zusammengeschlagen mit einer Krone aus Dornen, wahrscheinlich ein Häufchen Elend. Und doch der Mensch, der perfekte Mensch, der Mensch, wie er sein soll. Niemand erkannte seinen wahren Wert. Als sie nun die Hohenpriester und die Diener sahen, schrien sie und sagten, kreuzige, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Als nun Pilatus dieses Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr. Und er ging wieder hinein in das Prätorium und spricht zu Jesus, woher bist du? Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da spricht Pilatus zu ihm, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete, du hättest keinerlei Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat der, welcher mich dir überliefert hat, größere Sünde. Daraufhin suchte Pilatus, ihn loszugeben. Die Juden aber schrien und sagten, wenn du diesen losgibst, bist du des Kaisers Freund nicht. Jeder, der sich selbst zum König macht, widersetzt sich dem Kaiser. Als nun Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus hinaus und setzte sich auf den Richterstuhl, an einen Ort genannt Steinpflaster, auf Hebräisch aber Gabbata. Es war aber Rüsttag des Passa, es war um die 6. Stunde, und er spricht zu den Juden: Siehe, euer König. Sie aber schrien: Weg, weg, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen: Euren König soll ich kreuzigen? Die hohen Priester antworteten: Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Dann nun lief er ihn an sie aus, dass er gekreuzigt würde. Sie aber nahmen Jesus hin und führten ihn fort. Petrus, wenige Stunden vorher, sagte: Ich kenne diesen Menschen nicht. Die Menschenmenge ruft: Weg, weg, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Sie wollten lieber den römischen Kaiser über sich haben. Hauptsache nicht unter Jesu Herrschaft leben mit seinen viel zu hohen Werten. Und Pilatus, er gibt dem Druck der Menge nach. Will es sich mit ihnen nicht verscherzen, auch nicht mit Rom. Seine Position, seine Karriere, zu wichtig, um sie diesem einen Menschen zu opfern. Und so sehen wir hier, wie alle aus unterschiedlichen Motiven ihnen Jesus nicht so wichtig ist, wie er es ihnen sein sollte. Dem einen war jenes wichtiger, dem anderen dieses. Sie weigern sich, Gott die Ehre zu geben, weil sie so fest anderen Göttern dienen. Dem Kaiser, dem Gott der Karriere oder dem Gott des Geldes, dem Gott der Anerkennung oder der Sicherheit. All das ist ihnen wichtiger, als Jesus den Wert zu geben, den Jesus hat. Weil wenn Jesus wirklich unschuldig war, dann wäre es ihre Pflicht gewesen, da einzuschreiten. Niemand ist Jesus so wichtig, dass er doch noch irgendwie reingrätscht und auf Kosten seines eigenen Lebens versucht, zu verhindern, dass Jesus stirbt. Keinem ist Jesus wichtiger als sein eigenes Leben. Man liest und liest, es passiert nichts. Es läuft alles seinen traurigen Gang. Und wenn wir dort gewesen wären, und das ist dann ähnlich wie die Frage, die wir vor 2 Wochen hatten. Wenn wir an Adams Stelle im Garten Eden gewesen wären, hätten wir gesündigt? Das wiederholt sich hier. Wenn wir damals bei Jesu Verurteilung dabei gewesen wären, was hätten wir getan? Was wäre dir wichtiger gewesen als Jesus? Was ist dir heutzutage in deinem Alltag wichtiger als Jesus? In Drucksituationen oder auch da, wo du genau denkst, ihn nicht zu brauchen, es dir gut geht, du Zeit und Kraft hast, setzt du das dann ein, um Jesus bei seinem vorgelebten Menschsein zu folgen? Wegen welcher Götzen fällt es dir schwer, Jesus bei seinem vollkommenen Menschsein hinterherzueifern und dabei Dinge aufzugeben, die unter uns Menschen fälschlicherweise so viel gelten? Ich war vor ein paar Jahren mit Hannah an Ostern mal bei einem Ostermusical. Mit dem Titel Wo warst du? Es war richtig groß und echt professionell. Die einzelnen Charaktere waren auch wirklich gut in Szene gesetzt. Zwischendurch sang dann ein großer Chor oder eben die Akteure. Und man hat dann angefangen, sich mit den einzelnen Charakteren zu identifizieren, zu überlegen, wie hätte ich reagiert, zu wem passe ich wohl am ehesten. Und dann kam irgendwann genau die Stelle, die wir hier gerade gelesen haben. Jesus wird vorgeführt und dann passierte da etwas sehr Beängstigendes. Überall zwischen den Zuschauerreihen liefen Leute rein, liefen rum. Sie liefen überall zu den Leuten und machten Gesten, dass sie mitrufen sollten. Und sie selbst riefen: Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Sie forderten alle auf, mitzurufen. Das hat natürlich mit zur Darbietung gehört, aber trotzdem sehr beunruhigend. Man wurde so sehr ins Geschehen mit reingezogen. Mir und wahrscheinlich auch vielen viel lieber, also mehr als es einem lieb war, wenn man sich schön so ein Musical anschauen möchte. Und dann schossen mir damals aber genau diese Gedanken auch durch den Kopf. Boah, das kann jetzt doch echt nicht sein, dass alle hier rufen: Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Die Zuschauer haben natürlich nicht mitgerufen, aber trotzdem war von den Reihen aus nichts anderes zu hören. kreuzige ihn, kreuzige ihn. Anderer Meinung schien niemand zu sein. Und irgendwie hatte ich innerlich das Bedürfnis, aufzustehen und was anderes zu rufen. Andere vielleicht auch, zu rufen, nein, wir dürfen Jesus nicht kreuzigen. Getraut hat sich niemand. Ich auch nicht. Wäre ja auch irgendwie komisch gewesen, das im Musical zu machen. Was sollen die Leute denken? In Jerusalem vor 2000 Jahren wäre es nicht anders gewesen. Da den Mund aufzumachen, wäre noch viel schwieriger gewesen. Keinem, den Leuten damals nicht, mir nicht und ich glaube auch dir nicht, keinem ist Jesus wichtiger als sein eigenes Leben. Dabei sollte er genau das sein. Er ist der perfekte Mensch. Er ist der, der all das hatte, was wir die letzten Wochen gesehen haben und damit vollkommen perfekt umgegangen ist. Er hatte des Menschen Ehre, des Menschen Heimat, das Leben, unsere Bestimmung zu lieben, einen Körper-Seelenaufbau, die Gottesbeziehung. Einfach alles, was wir nur in kaputter Weise haben. Er lebte all das in perfekter und sündloser Weise. Und die Menschen, wir suchen diese Dinge von toten Götzen. Oder wir meinen, diese Dinge selbst schon zu haben oder sie selbst aufbringen zu können. Wir wollen uns diese Dinge nicht von Gott schenken lassen, weil wir dann so damit umgehen müssten, wie er es möchte und wir nicht selbst darüber verfügen können. Und dann hat jeder von uns Jesus mindestens einmal abgelehnt, indem wir nicht so gelebt haben, wie wir es tun sollten. Das hatten wir vor 2 Wochen und wir sehen es auch hier in der Ostergeschichte. Jesus, er ist der abgelehnte Mensch. Aber dann müssen wir oder dann können wir und dürfen Gott sei Dank auch weiterfragen. Ist das wirklich alles? Geht die Geschichte einfach so ihren traurigen Gang? Gott macht der Menschheit das größte Geschenk und sie erkennen den wahren Wert von Jesus nicht. Nein, Gott nutzt selbst noch die Bosheit des Menschen. Und wozu? Er nutzt es, um sich zu verherrlichen und uns dabei zu retten. Er verherrlicht seine ganze Liebe und seine ganze Gerechtigkeit und er selbst stirbt für uns. Er stirbt für seine eigenen Geschöpfe, die ihn von Angesicht zu Angesicht ablehnen. Und damit kommen wir zum 3. Punkt. Jesus mehr als nur ein Mensch. Und ich lese uns die Verse von Jesu Kreuzigung gleich einmal vor. Und was Johannes hier als Augenzeuge berichtet, zeigt, dass es hier keine normale Hinrichtung eines Menschen war. Ich lese uns die Verse jetzt gleich einmal vor und dabei achten wir auf folgende 3 Dinge. Erstens, scheinbar ganz normale Dinge, die sich bei Jesu Kreuzigung ereignen, passieren hier nicht einfach so. Zweitens, Jesus lebt selbst am Kreuz noch ein vollkommenes Menschsein, indem er andere liebt und den Vater ehrt. Und wir achten beim Lesen auf drittens, was da passiert und wie Jesus stirbt, ist Teil einer größeren Geschichte, aus der Johannes mehrmals zitiert. Und er selbst trug sein Kreuz und ging hinaus nach der Stätte, genannt Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt, wo sie ihn kreuzigten. Und 2 andere mit ihm, auf dieser und auf jener Seite, Jesus aber in der Mitte. Pilatus schrieb aber auch eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Es war aber geschrieben, Jesus der Nazoräer, der König der Juden. Diese Aufschrift nun lasen viele von den Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben auf Hebräisch, Lateinisch und Griechisch. Die hohen Priester der Juden sagten nun zu Pilatus, schreibe nicht der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Die Dinge passieren hier nicht einfach nur so. Die Soldaten nun nahmen, als sie Jesus gekreuzigt hatten, seine Kleider und machten 4 Teile. Einem jeden Soldaten 1 Teil. Und das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht von oben an durchgewebt. Da sprachen sie zueinander, lasst es uns nicht zerreißen, sondern darum losen, wessen es sein soll, damit die Schrift erfüllt würde, die spricht, Sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Die Soldaten nun haben dies getan. Sie haben für die Erfüllung dieser Prophezeiung aus dem Alten Testament gesorgt. Also wieder, die Dinge passieren hier nicht einfach nur so. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, des Klopas Frau, und Maria Magdalena. Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabei stehen, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Jesus kümmert sich um Maria und um Johannes. Selbst vom Kreuz aus zeigt er, wie man als Mensch lieben soll. Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Es stand da ein Gefäß voll Essig. Sie legten nun einen Schwamm voller Essig um einen Hysop und brachten ihn an seinen Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Der neigte das Haupt und übergab den Geist. So, um die Schrift zu erfüllen, verlangt er nach dem Essig. Und dann ist alles vollbracht, er hat den Kelch des Zorns getrunken und damit ehrt er den Vater in vollkommener Weise. Vers 31, die Juden nun baten den Pilatus, damit die Leiber nicht am Sabbat am Kreuz blieben, weil es Rüsttag war. Denn der Tag jenes Sabbats war groß. Sie baten, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen werden möchten. Da kamen die Soldaten und brachen die Beine des Ersten und des Anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und er es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr und er weiß, dass er sagt, was wahr ist, damit auch ihr glaubt. Denn dies geschah, damit die Schrift erfüllt würde: Kein Bein von ihm wird zerbrochen werden. Und wieder sagt eine andere Schrift: Sie werden den anschauen, den sie durchstochen haben. Jesus selbst gibt sein Leben hin. Kein Todeskampf, kein Brechen der Beine nötig, um das Sterben zu beschleunigen. Jesus übergibt seinen Geist. Niemand nimmt das Leben von ihm, sondern er lässt es von sich selbst aus, hatte er vorher mal gesagt. Die Dinge passieren hier nicht einfach so. Es war keine Hinrichtung eines Menschen. Jesus ist selbst noch am Kreuz, vollkommener Mensch und souveräner Gott. Er hat andere Pläne, als einfach nur am Kreuz dahin zu sterben. Ja, er hat gelitten, mehr als wir es uns vorstellen können. Aber er wurde nicht einfach nur umgebracht. Es ist Teil dieser Geschichte von Gott selbst, die er im Garten Eden angefangen hat. Und dieser letzte Vers, und wieder sagt eine andere Schrift: Sie werden den anschauen, den sie durchstoßen haben. Das ist ein Zitat aus dem Propheten Sacharja, also auch Teil der biblischen Geschichte. Und da beginnt im Propheten Sacharja im 12. Kapitel eine wörtliche Rede von Jahwe, dem Gott Israels, dem Schöpfer von Himmel und Erde und dem Schöpfer des Menschen. Beginnt eine wörtliche Rede und dann heißt es in Vers 10, und diesen Vers zitiert Johannes etwas abgeändert: Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt. Und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. Sie werden auf wen blicken? Auf mich. Wörtliche Rede von Gott. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und dann werden sie klagen, wie man über den einzigen Sohn klagt. Jesus, der Sohn Gottes und Gott selbst. Fünf Verse weiter heißt es dann in Sacharja 13, Vers 1, an jenem Tag wird für das Haus David und die Bewohner von Jerusalem eine Quelle geöffnet sein gegen Sünde und gegen Befleckung. Der Tod Jesu ist eine Quelle gegen Sünde und gegen Befleckung. Das ist es, was der Plan Gottes dabei ist. Wie schon bei der Schöpfung. Gott will uns. Gott will den Menschen, jeden Menschen. Er liebt uns. Aber wir haben seine Ehre verletzt, eine ewig große Schuld auf uns geladen, weil wir seine Herrlichkeit, seine ewige Herrlichkeit entehrt haben und nicht geachtet haben. Und Gott, er will uns weiterhin. Er will uns. Aber er will und muss auch seine Ehre bekommen. Das steht ihm zu. Das ist gut und richtig. Und deshalb, Gott selbst sorgt dafür. Jesus lebt, wie der Mensch leben soll. Er, Jesus, schafft dem Vater Ehre. Und am Kreuz vollbringt Jesus das Maximum, was ein Mensch aufbringen kann. Und das ist wie ein Überschuss an Ehre, eine Quelle, aus der es sprudelt. Eine Quelle, die für genau das da ist. Für deine Schuld, für meine Schuld, die wir gegen Gott begangen haben. Er gießt seine Gnade auf über uns, dafür, dass wir ihn abgelehnt haben. Er bietet Frieden und Vergebung an. Und dann bitte ich dich, bleib nicht dabei stehen, dass du Jesus abgelehnt hast. Es ist traurig, ja. Bleib nicht dabei stehen, wenn du heute gesündigt hast. Oder wenn dir aktuell manches wichtiger ist als Jesus. Bleib da nicht stehen. Es ist traurig, ja. Aber noch trauriger wäre es, wenn du jetzt auch das Geschenk, was er dir trotzdem macht, jetzt auch noch ablehnst. Noch trauriger wäre es, wenn du nicht zur Quelle zurückkommen würdest. Du nicht umkehrst, du deine Sünde nicht bereust und du sie nicht sein lässt. Du kannst kommen mit allem, was du falsch gemacht hast. Immer. Du kannst das, wenn du schon mit Jesus lebst und auch wenn du noch nicht mit ihm lebst. Du kannst kommen, du sollst kommen, du darfst kommen zu ihm, zu seiner Gnade. Tu Buße und glaub an das Evangelium. Leb aus der Gnade. Er will vergeben. Dafür hat er alles gegeben. Und dann kannst du anfangen, Gott die Ehre zu geben, indem du dieses Geschenk annimmst. So gibst du ihm die Ehre, auch wenn du als Christ gesündigt hast. Du ihm deine Sünde eingestehst und sagst, es tut mir leid. Bitte vergib mir. Hilf mir, es besser zu machen. Und dann hat er dir vergeben. Seine Quelle sprudelt. Gesteh ihm die Glaubwürdigkeit zu, die er beansprucht. Stell ihn nicht so hin, als würde er dich anlügen mit dem, was er in Jesus gesagt und getan hat. Er will dir vergeben. Er will dich neu machen. Seine Gnade ist jeden Morgen neu. Er ist der, der als perfekter Mensch gelebt hat, weil er mehr ist als ein Mensch. Er ist der Sohn Gottes, Gott selbst, abgelehnt und doch übersprudelnd vor Leben und Liebe. Wir wollen gleich eine Zeit der Stille nehmen, wo jeder darüber nachdenken kann, wie er zu Jesus steht. Man das vor Gott bedenken kann und auch mit ihm besprechen kann, was wir hier gelesen haben und was ich dazu gesagt habe. Die 2 bis 3 Minuten, die wir hier gleich im Gottesdienst nehmen, werden dafür vielleicht nicht reichen. Vielleicht hilft es dir, einen Gedanken rauszunehmen und über einen Gedanken nachzudenken und dann heute Abend oder morgen dich nochmal hinzusetzen und mit Gott drüber zu reden. Vielleicht hast du auch noch nie gebetet oder hast irgendwie ein komisches Gefühl zu beten. Bist dir unsicher darüber, ob Gott ist, wie er ist, wer er ist oder fühlst dich zu schuldig. Du kannst auch einfach anfangen mit: Ich weiß gar nicht, wie ich beten soll. Bitte Gott, hilf mir zu beten. Beten heißt nicht fromm reden, beten heißt ehrlich mit Gott reden. Lass uns 2 bis 3 Minuten einfach ruhig werden und danach hören wir ein Vortragslied von den Musikern. Das ist dann auch die Gelegenheit, wo ihr euch nochmal fürs Abendmahl umsetzen könnt. Jetzt aber 2 bis 3 Minuten Zeit der Stille. Damit sind wir am Ende unseres Karfreitags-Nachmittags-Abendgottesdienstes und ich wünsche euch allen noch einen gesegneten Abend, ein gesegnetes Wochenende und möchte euch auch noch unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Und wir nehmen noch einmal Platz und hören ein Postludium.